Einen wunderschönen guten Abend an alle. Herzlich willkommen zu unserem neuesten Abend Glaube mit Zukunft. Heute mit dem Thema Erlösung. Was muss ich dafür tun? Und das ist ja das Kernthema des Christentums, denn jeder Mensch, der sich mit Christus einmal befasst hat, stellt sich diese Frage: Was muss ich dafür tun, um erlöst zu werden? Dieser Frage wollen wir heute mit diesem schönen Buch, nämlich der Bibel, mal auf den Grund gehen und wollen gucken, was die Bibel eigentlich dazu sagt. Bevor wir das tun, wollen wir aber gemeinsam wieder Gott einladen, dass er heute Abend wieder dabei ist und dass er unser Bibelstudium segnet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns wieder treffen können, dass wir wieder gemeinsam Glaube mit Zukunft erleben dürfen und dass wir die Möglichkeit haben, uns hier zu treffen und über dein Wort nachzudenken. Ich bitte dich, führe und leite dieses Bibelstudium und hilf, dass wir zu den Erkenntnissen kommen, die du gerne möchtest, dass wir zu ihnen kommen. Ich bitte dich, segne jeden einzelnen Besucher heute und sei du mit uns, dass wir gemeinsam erleben und sehen können, wie ein Mensch erlöst wird und was dafür die Grundvoraussetzungen sind. Hab Dank dafür. Amen. Im 18. Jahrhundert, da gab es einen Mensch, der hieß John Newton. Und John Newton, der ist bekannt unter anderem, weil er ein bestimmtes Lied geschrieben hat, was sehr, sehr bekannt im Kirchenkreis ist, nämlich Amazing Grace. John Newton hat aber, wenn man Amazing Grace mal davon absieht, davor nicht wirklich eine so glänzende Vergangenheit. John Newton war jemand, der mit Schiffen Sklaven transportiert hat und diese Sklaven teilweise auch sehr schlecht behandelt hat. Und diese Sklaven verrichteten Arbeiten auf seinem Schiff. Und so fuhr er hin und her und transportierte Waren, transportierte Sklaven, nahm die Sklaven aus. Man würde heute wahrscheinlich verschiedene Organisationen ihm an den Hals hetzen, wenn die Leute wüssten, was er damals getan hat und wenn sie schon so ein System gehabt hätten, wie wir das heute haben. Aber zur damaligen Zeit war das durchaus normal und gang und gäbe. Fast jeder Mensch, der ein bisschen Geld in der Tasche hatte, hatte auch einen eigenen Sklaven und meistens waren das die Menschen mit etwas dunklerer Hautfarbe. John Newton ist eines Tages aber mal auf einem See gefahren, das war 1748 und da kam ein Sturm und John Newton wusste nicht, was er jetzt tun sollte. Er ist dann letztendlich darauf gekommen, dass er doch beten könnte. Und dass er diese ganze Geschichte doch Gott in die Hand legen könnte, dass er und seine Sklaven miteinander überlebten. Und das hat sein Leben verändert. John Newton wurde ein bekennender und ehrlicher Christ. Und er erlebte, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist und dass er dadurch Erlösung bekommen hat. Dass er für diese Erlösung nichts weiter tun musste, als sich dafür zu entscheiden. Und das ist die Grundlage dafür gewesen, dass er das Lied Amazing Grace geschrieben hat, was sich heute in vielen Kirchenliederbüchern findet. Amazing Grace, das heißt übersetzt unglaubliche Gnade oder unfassbare Gnade. Und diese unfassbare Gnade, die finden wir in der Bibel. Die Bibel spricht sehr, sehr viel von Gnade und spricht sehr, sehr viel auch von Gottes Liebe. Die Bibel, so wird oftmals gesagt, ist ein Liebesbrief Gottes an die Menschen. Das heißt, die Menschen können darin Gottes Liebe entdecken und können entdecken, wie er in ihrem persönlichen Leben eingreift und wie er in ihrem persönlichen Leben hilft und auch, wie sie zu Gott finden können. Wir schlagen mal gemeinsam einen Text auf, der die Grundlage des heutigen Abends erstmal so darstellen soll. Und er findet sich in 1. Johannes 4, Vers 8 und 9. Da steht Folgendes: Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Ich habe gesehen, ich habe heute mal ins Aldi-Blatt reingeguckt, dass es schon wieder sehr viele Weihnachtssachen zu kaufen gibt. Und dieser Text ist ein Text, der auch an Weihnachten gerne bedient wird. Der Sohn Gottes kommt in die Welt, damit alle durch ihn leben sollen, steht hier drin. Aber vorher steht noch ein ganz, ganz wichtiger Nebensatz, nämlich der Nebensatz, denn Gott ist die Liebe. Es bedeutet nicht, dass Gott irgendein Gefühl ist. Denn wenn Gott irgendein Gefühl wäre, dann bräuchten wir ja nicht an ihn zu glauben. Ja? Auch die Welt sagt heute, dass sie Liebe untereinander hat und trotzdem kann man da nicht immer wirklich von Liebe sprechen. Nein, Gott ist kein Gefühl, Gott ist ein Wesen. Das Wesen und sein ganzes Wesen ist Liebe, sein Charakter ist Liebe und er selbst übt Liebe gegenüber den Menschen und gegenüber allen aus. Die Bibel macht dieses ganz kurze Statement zu Gott. Gott ist die Liebe, er kann nichts anderes zu sein als Liebe. Und der Text fasst die Botschaft des Evangeliums ganz kurz zusammen. Gott liebte jeden einzelnen Menschen noch bevor der Mensch ihn geliebt hat und deswegen sandte er seinen Sohn, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Und er sagt dabei, wir haben Gott nicht zuerst geliebt, sondern er uns. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, den wir nicht vergessen dürfen. Nicht, weil er gesehen hat, huch, im Alten Testament, da ging so viel schief, deswegen schicke ich ja jetzt mal meinen Sohn, damit er das alles wieder zurechtdoktert. Nein, deswegen hat er seinen Sohn nicht geschickt. Es war der Plan von Anfang an dieser Welt. Und man kann das schon sehen, wenn man im ersten Buch Mose mal in das Kapitel 3 guckt, wo sich eine erste Prophezeiung findet, die darauf hinweist, dass eines Tages jemand kommt, der die Menschheit erlösen wird, der sie erretten wird. Und in das erste Buch Mose schauen wir jetzt auch rein. Wir wollen nämlich mal gucken, wo kommt denn eigentlich das Dilemma her, in dem wir leben? Warum gibt es auf dieser Welt so viel Leid und warum schnauzt sich jeder gegenseitig an? Warum führen Leute Krieg und so weiter und so fort? Diese Grundlage, die hat der Mensch selbst gelegt. Und die Grundlage dafür finden wir im 1. Mose Kapitel 1, Vers 27 bis 31. Da steht erstmal eine wichtige Grundvoraussetzung für den Text, den wir danach lesen. Da steht Folgendes, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde, macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wie war die Erde am Anfang? Sehr gut. Wie ist sie heute? Ich würde sagen, in einem desolaten Zustand. Schon allein, wenn man sich die Umwelt mal anschaut, kann man sehen, dass die Erde nicht mehr in dem Zustand ist, dass man sagen könnte, sie ist sehr gut. Ja? Die Umweltverschmutzung zum Beispiel macht der Natur ganz schön zu schaffen, genauso wie die Massentierhaltung und alles mögliche andere. Ja? Aber zur damaligen Zeit wurde gesagt, alles war sehr gut und dazu gehörte auch der Mensch. Der Mensch musste sich damals nicht mit Krankheiten rumplagen wie Krebs, Herzinfarkt und sonstigen Geschichten, sondern der Mensch lebte und lebte sehr, sehr gut. Es gab keinen einzigen Tag im Paradies, wo sich der Mensch schlecht gefühlt hat. Jedenfalls wird davon in der Bibel nichts berichtet. Und ich bin mir sicher, das war auch so. Es steht hier drin, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Damit ist nicht gemeint, dass wir alle wie Gott aussehen, sondern damit ist auch was anderes gemeint, nämlich, dass wir den Charakter Gottes wiedergespiegelt haben zu der Zeit. Also, dass der Mensch an sich den Charakter, den liebenden Charakter Gottes wiedergespiegelt hat. Und dann steht im weiteren Verlauf noch etwas sehr Interessantes. Er setzte den Menschen über die Tiere, dass sie über die Tiere gewissermaßen eine Art Regierung ausüben sollten. Dass sie mit der Natur, mit Pflanzen und Tieren sehr sorgsam umgehen sollten. Und Gott wollte damit auch so ein Stück als Bild seinen Charakter der Liebe offenbaren. Er wollte damit zeigen, wenn der Mensch nach dem Bilde geschaffen ist, wie ich geschaffen bin, wird er diese Natur so behandeln, dass wirklich das liebevolle Wesen von mir durch den Menschen auf dieser Erde präsent ist. Vom Charakter her entsprach er also völlig dem Bilde Gottes. Und ich bin mir sicher, wir hätten heute keinen einzigen Krieg auf dieser Welt und kein einziges Missverständnis auf dieser Welt, würde der Mensch nach wie vor nach dem Bilde Gottes sein im Charakter. Tatsächlich hat sich der Mensch ganz schön verändert im Laufe der Zeit. Vom Charakter und vom Bilde Gottes ist heute wahrscheinlich nicht mehr so viel übrig. Aber dazu kommen wir gleich noch. Er sollte sich außerdem vermehren, steht hier drin, und er sollte unter anderem Pflanzen essen. Und mal so am Rande, die pflanzliche Ernährung, das sagt die Wissenschaft heute auch noch, ist nach wie vor die gesündeste Ernährung. Also die Bibel gibt im Grunde genommen auch einen guten Ernährungsratgeber her. Aber erstmal fassen wir zusammen, der Mensch und alles, was auf dieser Erde lebte, war am Anfang sehr gut. Es gab da nichts, was schlecht war, sondern Gott schaute sich am Ende alles an, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Wir gehen mal weiter und schauen dann mal an, wie das Dilemma mit der Menschheit und auch mit der Erde seinen Lauf genommen hat. Und da schauen wir in 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Da steht Folgendes: Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und da auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Hier können wir sehen, was danach passiert ist. Der Mensch war sehr gut. Die ganze Natur, die ganze Welt war sehr gut. Alles war sehr gut. Aber der Mensch entschied sich, seine eigenen Wege zu gehen. Eine Schlange, und wir sagen dazu, das ist der Satan gewesen, also der Teufel gewesen, hat die Menschheit gewissermaßen verführt und hat gesagt: Wenn ihr wie Gott sein wollt, ihr braucht dazu keinen Gott. Ihr müsst einfach nur von diesem Baum essen und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet wissen, was gut und was böse ist. Und in diesem Moment hat der Mensch gewissermaßen seine eigenen Wege gebahnt, hat sich seine eigenen Wege gesucht und hat dadurch gewissermaßen sich selbst von Gott getrennt. Hat sich gegen Gott entschieden, hat sich dafür entschieden, lieber dem Willen der Schlange nachzufolgen. Aber die Schlange hatte den Menschen ja nicht geschaffen, sondern sie haben sich von ihrem Schöpfer entfernt. Und die Konsequenz daraus, die konnte man in Vers 8 sehen. Als Gott im Garten umherging, wussten sie, sie hatten etwas getan, was sie jetzt von Gott trennte. Sie trauten sich nicht mehr, ihm ins Angesicht zu schauen. Sie trauten sich nicht mehr, direkt mit ihm zu reden, sondern sie fühlten, da ist etwas passiert. Wir haben uns von Gott getrennt. Und Gott hat mit uns noch viel zu tun, aber wir mit ihm nicht mehr durch unsere Entscheidung. Sie wussten danach natürlich, was gut und böse ist. Aber die Frage ist, wussten sie das nicht schon vorher? Ich meine, ihnen wurde eine einzige Regel gegeben. Diese eine einzige Regel war: Esst nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, denn wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sterben. Die Schlange sagt: Mitnichten werdet ihr des Todes sterben. Und sie sind danach auch nicht direkt gestorben, aber immerhin hat der Tod sie dann doch ereilt, wie man nachlesen kann in der Bibel und wie wir heute als Menschen perfekt wissen. Der Mensch spürte also sofort eine Trennung von Gott. Er merkte, da ist etwas passiert. Und die Sünde bewirkt im Grunde genommen genau das. Die Sünde bewirkt die Trennung von Gott. Und diese Trennung von Gott führt dann auch letztendlich dazu, dass der Mensch sich immer mehr von Gott abwendet. Und genau das sehen wir in unserer heutigen Gesellschaft. Die Menschen wollen mit Gott nicht mehr viel zu tun haben. Aber wenn dann mal etwas Schlimmes passiert, dann schieben sie sich sofort ihm in die Schuhe. Ja? Das kann man sehr, sehr gut beobachten. Wir lesen mal Römer 6, Vers 23, aber dort nur den ersten Teil. Da steht: Der Sünde Sold ist der Tod. So einfach kann man das festhalten. Paulus war da sehr konsequent, hat das in sehr, sehr kurzen Worten zusammengefasst. Ich habe sogar bemerkt, dass wenn man die originale Luther-Übersetzung liest von 1545, hat er manche Dinge in einem Satz zusammenfassen können, die Paulus gesagt hat, ja, die in moderneren Übersetzungen viel länger ausgeführt sind. Aber der Punkt ist einfach, die Trennung von Gott, das, was sozusagen im Garten Eden passiert ist, die Grundlage dafür, sorgt dafür, dass wir heute alle sterben müssen. Über den Tod wird in der Gesellschaft nicht nachgedacht, also nicht viel, höchstens wenn es mal um Sterbehilfe geht. Aber der Tod spielt eine Rolle seit Beginn der Menschheit, seitdem diese Geschichte im Garten Eden passiert ist. Seitdem sich der Mensch von der Lebensquelle Gott abgewandt hat, lebt der Mensch nicht mehr unendlich lang, sondern seitdem lebt der Mensch eigentlich nur noch seine 80 bis 100 Jahre, wenn er es schafft. Viele Menschen sterben ja heute leider schon früher. Aber der Mensch muss sterben. Das ist die Konsequenz dieses Sündenfalls. Das ist die Konsequenz der Trennung von Gott. Und es ist auch eben so, dass seitdem die Sünde existiert, auch der Tod existiert. Ja. Wir gehen mal ein Stück weiter. Wir bleiben im Römerbrief. Wir haben gerade Römer Kapitel 6, Vers 23 gelesen. Wir lesen jetzt mal Römer 5, Vers 12. Da steht etwas sehr Interessantes drin. Da steht drin, deshalb wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, diese Entscheidung, die Adam und Eva getroffen haben im Paradies, die hat dazu geführt, dass wir heute als Menschen uns immer wieder dafür entscheiden zu sündigen. Dass wir das immer wieder tun, dass wir immer wieder verführt werden und dass unser Wesen an sich sündig geworden ist. Und dass wir dadurch eben auch den Tod zu spüren bekommen müssen. Der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen. Jeder Mensch seit Beginn der Menschheit, seitdem das passiert ist, muss sterben. Und diese Realität, die brauche ich Ihnen eigentlich nicht vor Augen zu führen, weil das wissen Sie selber. Sie haben sicherlich schon den ein oder anderen lieben Menschen verloren, ebenso wie ich auch. Alle Menschen müssen die Konsequenz tragen. Zu allen Menschen ist es durchgedrungen. Für alle Menschen passiert das. Römer 3, Vers 23 gibt da noch ein bisschen einen näheren Einblick dazu. Da steht, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das heißt, der Mensch kann selber vor Gott nichts gelten. Der Mensch ist getrennt von Gott und egal was er tut, es wird ihm nichts bringen. Er wird vor Gott nicht seinen Wert steigern können. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, selbst als bester Mensch der Welt zu leben, so gibt es immer noch Sünde in meiner Vergangenheit, die mich davon abhalten würde, dann eines Tages mal auf der neuen Erde leben zu dürfen. Das ist nun mal Fakt. Das heißt, ich kann meine Vergangenheit nicht einfach so übertünchen. Die werde ich nicht einfach so wegstreichen können. Und deswegen ermangel ich des Ruhmes bei Gott. Weil trotz, dass ich vielleicht mich entscheide, heute ein besserer Mensch zu werden, was ich aus mir heraus selbst sowieso nicht kann, trotz, dass ich mich dafür entscheide, vielleicht heute der beste Mensch der Welt zu werden und wie berühmte Menschen viele Milliarden Euro, was ich nicht könnte, aber viele Milliarden Euro an irgendwelche karitative Zwecke zu spenden, jedem Obdachlosen in dieser Stadt zu helfen und so weiter und so fort, würde mir nichts bringen, denn ich bin trotzdem Sünder und ich bleibe Sünder, solange ich nicht eine bestimmte Entscheidung getroffen habe. Ich bleibe Sünder. Ich werde trotzdem als Sünder sterben. Auch wenn ich, der beste Mensch der Welt werde, solange ich Gott nicht habe, werde ich trotzdem sterben und werde die Konsequenzen meines sündigen Wesens tragen müssen. Ja. Also jeder Mensch ist theoretisch dem Tod geweiht. Jeder Mensch ist getrennt von Gott und jeder Mensch kann nicht durch sein Tun, durch sein ganzes Wissen, was er hat, auch nur ein Eckchen Leben seinem Leben hinzusetzen und hat nicht die Möglichkeit dazu, irgendetwas an seinem Zustand zu ändern. Soweit der sehr traurige Teil dieser Geschichte. Aber jetzt kommen wir mal zu einem positiveren Teil. Wenn das alles keinen Sinn hätte, wozu müssten wir Christen dann überhaupt in die Kirche gehen? Hätte ja gar keinen Sinn, ja? Es hätte ja dann gar keinen Sinn, sich jeden Sabbat den Popo breit zu sitzen, weil man am Ende vielleicht nichts gilt oder so. Römer 6, Vers 23, da gibt es noch einen zweiten Teil. Den habe ich in meiner Bibel grün markiert. Da steht, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, ich selbst, ich kann an meinem Zustand nichts ändern. Ja, das ist wahr. Aber es gibt jemand, der kann an meinem Zustand etwas ändern. Das ist die sogenannte Gabe Gottes und das ist sein Sohn, den er gegeben hat. Sein Sohn, der hier auf die Erde gekommen ist, der sein ganzes Leben lang sündlos gelebt hat und der nur deswegen und weil er ans Kreuz gegangen ist, die Sünden der ganzen Welt auf sich nehmen konnte. Er hat die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen, damit wir, wenn wir uns für ihn entscheiden, letztendlich davon profitieren können. Das ist die wirklich sehr gute Nachricht. Jeder von uns hat die Möglichkeit, wenn wir uns für ihn entscheiden, erlöst zu werden. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Das heißt, Jesus Christus hat es für uns möglich gemacht, dass wir, klar, einmal sterben werden. Den ersten Tod, den können wir nicht verhindern. Aber dass, wenn er wiederkommt, wir auferstehen können und dann ein ewiges Leben genießen dürfen. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig gute Nachricht. Und wenn Sie bisher Ostern nicht verstanden haben, dann hoffe ich, tun Sie das heute. Ja? Ostern hat nichts mit Eiern suchen zu tun. Ostern bedeutet, Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, ist am dritten Tage wieder auferstanden und hat für jeden Menschen den Weg zu Gott frei gemacht. Er hat eine Brücke gebaut und diese Brücke ist das Kreuz, an das er gegangen ist. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das niemals vergessen. Wir Christen verdrängen heute leider immer mehr das Kreuz aus unserer Theologie, aus unserem Alltag. Dabei ist es die grundlegendste und wichtigste Wahrheit, damit alles andere darauf überhaupt erstmal folgen kann. Jesus hat für uns die Strafe getragen. Und Erlösung, da kommt ja auch das Wort lösen drin vor. Erlösung bedeutet so viel wie, er hat ein Lösegeld für uns bezahlt. Und das war sein Blut, was er gegeben hat. Das heißt, er ist gestorben, damit alle Menschen freien Zutritt durch ihn zu Gott haben. Damit Menschen mit Gott in Kontakt kommen können, damit Menschen von ihrer Schuld frei werden können. Das ist wichtig, das ist Realität, das ist Christsein. Wir lesen mal weiter einen Text, den wir diese Woche schon einmal gelesen haben, in Hesekiel 36, Vers 26 bis 27. Da steht Folgendes drin. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich habe vorhin einmal kurz gesagt, aus mir selbst heraus ist es nicht möglich, dass ich ein guter Mensch werde. Das ist einfach mal Fakt. Aber was hier in der Bibel drin steht, bedeutet quasi, ich kann ein besserer Mensch werden, wenn ich mich Jesus Christus anvertraue. Erlösung bedeutet zwei Sachen. Das eine ist, meine Schuld, das, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, meine Vergangenheit, wird durch Jesus Christus für Gott gestrichen. Das heißt, diese Vergangenheit, die spielt für ihn keine Rolle mehr. Ich bin erlöst, ich kann zu Gott kommen. Es bedeutet aber als zweites auch noch, dass Gott entschieden hat, dass er uns verändern möchte. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir müssen nicht unsere Boshaftigkeit beibehalten. Wir müssen nicht unser Wesen beibehalten, sondern, wie es hier drin steht, er möchte uns ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Er möchte unser Denken und unser Handeln verändern. Wir sollen handeln, so wie er handelt. Und wir sollen gewissermaßen wieder zum Bilde Gottes neu geschaffen werden. Vorhin darüber geredet, dass das Bilde Gottes bedeutet, dass wir ihm im Charakter, also im Denken und Handeln, bei der Schöpfung total ähnlich waren. Wir hatten total sein liebendes Wesen, aber durch den Sündenfall haben wir dieses liebende Wesen verloren. Und Gott möchte dieses liebende Wesen in uns wiederherstellen. Das ist ganz wichtig. Das dürfen wir niemals vergessen. Erlösung bedeutet nicht nur, dass meine Schuld vergeben ist, sondern es hat Konsequenzen für mein Leben. Es hat Konsequenzen für meine Art, wie ich rede, wie ich denke, wie ich handele. Statt dass Menschen sozusagen weiterhin ihrem alten Handeln nachgehen und dass der Mensch an sich denkt, wird der Mensch ein Wesen, ein Mensch, der sozusagen das andere, das Wohl der anderen sehr stark im Blick hat und nicht sein eigenes Wohl. Er sagt, ich bin frei und deswegen kann ich gute Dinge tun. Ich bin frei und deswegen kann ich mein Leben mit Gott leben. Deswegen kann ich jeden Tag zu ihm kommen und ihm dafür Danke sagen, kann mich nach ihm ausrichten und kann sozusagen seine Gebote halten, weil er das in mir ermöglicht. Das ist das, was Christsein bedeutet. Erlösung bedeutet, ich werde von der Strafe befreit, die eigentlich auf mich warten würde. Normalerweise, und da haben wir ja in dieser Woche schon drüber geredet, würde der Mensch, der sozusagen nicht an Gott festhält, vom Feuer verzehrt werden. Es ist so, als wäre er nie gewesen. Da haben wir diese Woche im Thema zur Hölle drüber gesprochen. Aber durch Jesus Christus brauchen wir diese Strafe nicht zu erleiden. Das ist sehr, sehr gut. Und das finde ich, das sind sehr, sehr gute Nachrichten, die eigentlich auf allen Nachrichtensendern der Welt laufen müssen, weil das sind einfach mal die besten Nachrichten, die es jemals gegeben hat. Und heute sucht man gute Nachrichten in den Nachrichten vergeblich. Ich habe eine für Sie. Sie sind erlöst. Sie müssen Jesus nur annehmen. Die Frage bleibt weiterhin, was muss ich tun, um erlöst zu werden? Der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Jesus annehmen. Das ist der erste Punkt. Und wir gehen da mal in einen Text, der sehr bekannt ist. Johannes 3, Vers 16. Da steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der erste Schritt ist, Jesus annehmen. Glauben Sie daran, dass Jesus existiert. Glauben Sie daran, dass er Ihre Sünden vergeben hat. Und Gott hat ihn in die Welt gesandt, weil er jeden Einzelnen liebt. Das wird hier sozusagen in diesem Text gesagt. Und das Interessante dabei ist, es gibt verschiedene Autoren, die sagen, selbst wenn ein einziger Mensch gesündigt hätte, nur ein einziger, und wenn dieser eine einzige Mensch auf diesem Planeten alleine leben würde und dieser in Sünde gefallen wäre, so wäre Jesus für ihn aus Liebe ans Kreuz gegangen. Ich finde, das sind sehr, sehr, sehr wichtige Hintergrundinformationen, die auf jeden Fall das Leben beeinflussen. Weil wir wissen, dass Jesus Christus für einen einzigen Menschen gestorben ist, ist er auch für alle anderen Menschen gestorben. Er hat eine so große Liebe, dass er sich für einen einzigen Menschen geopfert hätte. Wir lesen 1. Johannes 5, Vers 10 bis 13. Da steht, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das heißt, der Glaube ist die Grundvoraussetzung. Ich muss Jesus annehmen. Das ist der erste Schritt hin zur Erlösung. Und ich finde, das ist ein ziemlich einfacher Schritt. Man kann einfach Ja sagen. Ja, Herr Jesus, ich glaube an dich. Ja, ich weiß, dass es dich gibt. Ja, ich weiß, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. So einfach ist das. Der zweite Schritt, der ist aus meiner Sicht ein bisschen schwerer. Aber ich denke, es lohnt sich, über diesen Schritt nachzudenken. Denken Sie daran, es wartet eine Ewigkeit auf Sie. Und nicht bloß ein netter Glaube hier auf dieser Erde, sondern eine Ewigkeit, und für die lohnt es sich zu leben. In einer schönen Stadt, im neuen Jerusalem. Ja, das ist etwas, was wir in der Bibel sehen können, was die Bibel sagt. Der zweite Text ist Apostelgeschichte 3, Vers 19. Da steht Folgendes drin. Da steht drin, und das ist eine Aufforderung, die Petrus an eine Menschenmasse gibt. Er predigt seine erste große Predigt, und diese erste große Predigt, die führt gewissermaßen dazu, obwohl es ist schon seine zweite große Predigt, die zweite große Predigt, die dazu führt, dass sich viele, viele Menschen zum Glauben bekennen. Ja, bei seiner ersten Predigt wurden, wenn ich mich nicht täusche, 5000 Menschen getauft. 5000 Menschen haben sich an dem Tag für Jesus entschieden. Und das ist kurz nachdem er seine Himmelfahrt erlebt hat. Ja? Und hier steht, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Das Wort Buße, das ist ein bisschen alt und das versteht man vielleicht im heutigen Sprachgebrauch nicht mehr so einfach, aber ich möchte das kurz erklären. Buße bedeutet, ich erkenne, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ich erkenne, dass das Leben, was ich bisher gelebt habe, nicht richtig ist. Und ich bekenne Gott gewissermaßen meine Sünden, also das, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Ich bekenne ihm das und kehre um, tu es nicht mehr. Das ist wichtig. Das ist sozusagen der zweite Schritt. Damit Jesus in meinem Leben Veränderungen vornehmen kann, ist es wichtig, dass ich erstmal erkenne, dass ich Wege gegangen bin, die nicht richtig waren. Und die aufgrund der Bibel, was die Bibel mir zeigt, die aufgrund der Bibel ja nicht so weitergegangen werden können. Und dann wird unser ganzes Leben durch Gott verändert. Dann lassen wir Gott an unser Leben ran und dann lassen wir ihn sozusagen die Regie übernehmen. Als Schauspieler dürfen wir immer noch, also Schauspieler in Anführungszeichen, ich bleib bloß mal bei dem Bild, dürfen wir immer noch unsere eigenen Wege gehen sozusagen. Wir sind immer noch freie Menschen. Aber wir haben uns dafür entschieden, dass wir auf Gott hören wollen. Wir tun das freiwillig, wir tun das gern. Also bekennen ist der zweite Schritt. Ich muss meine Sünden bekennen und das sozusagen das nicht mehr tun, was ich bisher getan habe, damit aufhören. Und Gott gibt einem die Kraft dazu, dass man das kann. Also das ist nichts, was irgendwie weit hergeholt ist. Es gibt Menschen, die sind frei geworden von vielen Dingen. Es gibt Menschen beispielsweise, die sind durch ihr eigenes Bekenntnis, dadurch, dass sie Jesus sozusagen ihre Schuld bekannt haben, sind sie vom Alkohol frei geworden. Gibt es Menschen, bei denen hat das so schnell funktioniert? Manche Leute kämpfen Jahre damit. Gab es vor kurzem ein Video, und das können Sie mal auf YouTube zu Hause suchen, gab es ein Video von einem bekannten Rock-Gitarristen. Der hat unter anderem bei Status Quo mitgespielt. Vielleicht kennen Sie die Band. Ja? Und er hat sein Leben Jesus übergeben innerhalb von einer Nacht und hat ab dem Zeitpunkt keinen Alkohol mehr angerührt. Ja, er hat es geschafft, vollkommen davon frei zu werden. Er hat gesagt, Herr Jesus, ich weiß, ich trinke nur, weil ich Angst vorm Tod habe. Aber ich bitte dich ganz sehr darum, komm in mein Leben und mach mich frei. Dieser Mann hat nie wieder Alkohol angerührt. Das kann Bekehrung sein. Manche Leute müssen kämpfen, jahrelang. Manche Leute kämpfen gegen den Alkohol, auch als Christen. Aber es gibt Leute, die macht Gott von 0 auf 100 sofort frei. 1. Johannes 1, Vers 9 ist der nächste Text. Da steht drin, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das Sündenbekenntnis ist der zweite Schritt. Als erstes nehme ich Jesus an, als zweites bekenne ich ihm meine Sünden. Luther hat mal gesagt, ich predige eine Woche über das Gesetz und das andere Woche predige ich über das Evangelium, also über die Erlösung. Er hat gesagt, dass die eine Woche predige ich über das Gesetz, damit die Leute merken, wie sündhaft sie sind. Dass die zweite Woche predige ich über das Evangelium, damit sie erkennen, ihre Situation ist nicht auswegslos. Ich finde, das ist eine sehr kluge Strategie. Aber Herr Luther hat diese Lehre ja herausgefunden. Also die Gerechtigkeit aus Glauben hat sie wiederentdeckt in der Bibel. Und ich muss sagen, es ist wirklich genial, was dieser Mann in seinem Leben gemacht hat. Und genau das Gleiche kann Ihnen passieren. Sie können traurig darüber sein, über das, was Sie in Ihrem Leben gemacht haben. Es kann sein, dass es Sie mit ganz, ganz viel Sorge erfüllt. Es kann sein, dass Sie vielleicht Dinge tun, jetzt noch tun, wo Sie wissen, dass das falsch ist. Aber es kann sein, dass wenn Sie Jesus in Ihr Leben einladen und Ihre Sünden bekennen, dass damit ein Ende gemacht wird. Aber diese Entscheidung, die liegt ganz allein bei Ihnen. Das Dritte ist, übergeben Sie Jesus Ihr Leben komplett. Da lesen wir mal einen Text in Markus 16, Vers 16. Da steht drin, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also wir haben in dem Bibeltext beide Seiten drin. Der eine glaubt und ist getauft oder lässt sich taufen und der andere entscheidet sich nicht zu glauben und geht verloren. Wer glaubt und getauft ist, das beides geht Hand in Hand. Das heißt, wenn ich Jesus wirklich nachfolgen will, wenn ich die Erlösung in Anspruch nehmen will, dann ist dazu ein Schritt nötig, der dritte Schritt. Und das ist der, dass man entscheidet, sich taufen zu lassen. Dass man sich dazu entscheidet, zu der Gemeinde Gottes dazuzugehören, öffentlich zu bekennen, ja, ich habe in meinem Leben Fehler gemacht, aber ja, ich nehme die Erlösung durch Jesus Christus an. Das ist der wichtigste Schritt von allen, auch wenn die anderen Schritte die Grundlage legen, aber dieser führt es sozusagen zur Vollendung. Das ist der Beginn eines neuen Lebens. Jesus hat sich für die Form der Taufe entschieden und die Taufe bedeutet im Wesentlichen zwei Dinge. Das erste ist, der alte Mensch durch das Untertauchen stirbt, der neue Mensch steht auf. Das heißt, sobald sie sich für Jesus entschieden haben, hat Christus dafür gesorgt, dass sie ein neuer Mensch werden können. Das geht nicht von 0 auf 100, so schnell wie die Taufe geht, sondern das dauert ihr ganzes Leben lang. Ganzes Leben werden sie sich verändern. Aber die Grundlage dafür legt die einmalige Übergabe des ganzen Lebens in die Hände von Jesus Christus. Ich habe noch einen weiteren Text für Sie. In 2. Korinther 5, Vers 17, da steht Folgendes. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, Neues ist geworden, siehe, ein neuer Mensch. Diese Entscheidung, die bleibt nicht ohne Folgen. Und natürlich wird es schwierige Situationen geben, wo Sie vielleicht ja so ein Stück dran zweifeln, war das jetzt der richtige Schritt, den ich getan habe? Jesus spricht davon, dass er uns neu schafft, dass er mit dem alten Menschen ein Ende macht, dass er einen neuen Menschen schafft. Und die Schöpfung ging ja auch nicht an einem Tag über die Bühne, sondern an 7 Tagen. Und genauso wird der Mensch sein ganzes Leben durch Gott umgeformt. Er wird im Leben erleben, dass sein Wesen sich verändert, dass er sich verändert, sein Umgang mit anderen Menschen sich verändert, dass sein Vertrauen auf Gott sich verändert, dass er mehr vertrauen wird. Und er wird in seinem Leben erleben, dass sein Charakter sich verändert. Das heißt, wahrscheinlich werden das andere Menschen mehr erleben als er, aber prinzipiell findet es erstmal statt. Wenn Sie sich von Jesus verändern lassen, dann müssen Sie nicht mit dem Leben weitermachen wie bisher. Er wird ihnen helfen, dass sie anderen Menschen zum Segen werden können und dass sie ein vollkommenes Vertrauen zu ihm entwickeln können. Wie schon gesagt, der Charakter, den wir hatten, als wir zum Bilde Gottes geschaffen waren, der war perfekt. Und Jesus möchte, dass dieser Charakter Schritt für Schritt wieder dorthin geführt wird. Dass man sich als Christ, als Mensch Schritt für Schritt verändert. Morgen feiern wir Reformationstag. Es ist besonders für die evangelischen Christen ein sehr, sehr guter Feiertag. Und ich freue mich sehr, dass dieser Reformationstag stattfindet. Wir erinnern dabei an Martin Luther, der vor rund 500 Jahren, 2017 ist das große Jubiläum, der vor rund 500 Jahren seine 95 Thesen angeschlagen hat. Martin Luther, der hatte in seinem Leben ein ganz wichtiges Problem. Und dieses Problem war, er wusste nicht, wie kann ich vor Gott gerecht werden. Und so quälte er sich, indem er sich selbst geißelte. Also geißeln ist, wenn man sich quasi so den Rücken peitscht, wenn man sich selbst wehtut. Und er stritt mit dem Teufel auch persönlich. Und er war ziemlich verzweifelt und versuchte im Kloster alle möglichen Arbeiten zu erledigen, weil er dadurch hoffte, ein besserer Mensch zu werden. Und dann fand er verschiedene Bibeltexte. Besonders im Römerbrief hat er sich zu Hause gefühlt, weil der Römerbrief war ja gewissermaßen sein Uhrwerk neben dem Galaterbrief, wo er die Gerechtigkeit aus Glauben gefunden hat, also wo er das gefunden hat, dass der Mensch ohne Werke gerecht wird, allein durch das Werk, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Und ein Text war ihm da auch ganz doll wichtig. Das ist dieser Text, der in Epheser 2, Vers 8 bis 9 steht. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Kein Werk auf dieser Welt, nicht alles Wissen dieser Welt, nicht alle guten Taten, die sie tun können, gar nichts, sorgt dafür, dass sie vor Gott gerecht werden können, außer das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Ich möchte Sie auch heute wieder einladen. Und das möchte ich tun mit zwei Bibeltexten. Offenbarung 3, Vers 20 ist der erste. Da steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus lädt Sie ein. Er klopft an Ihre Herzenstür. Er ist dabei. und möchte Sie gern einladen, ihm nachzufolgen. Und falls Sie das noch nicht getan haben, dann bitte ich Sie, diese Entscheidung zu treffen. Es ist die beste Entscheidung, die Sie in Ihrem Leben treffen können. Er klopft an Ihre Tür, er lädt Sie beständig Ihr ganzes Leben lang ein. Und Sie können ihn natürlich immer wieder wegschicken, aber das wird ihn nicht davon abhalten, immer wieder zu klopfen. Und dann haben wir Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Das ist ein ganz bekannter Bibeltext. Da steht Folgendes drin. Da steht drin, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Fühlen Sie eine große Last in Ihrem Leben? Fühlen Sie, dass die Vergangenheit, so wie Sie sie gelebt haben, eigentlich nicht wirklich dem entspricht, was Sie sich gewünscht haben? Fühlen Sie sich vielleicht irgendwie belastet durch Dinge, die Ihnen hinzugefügt worden sind? Dann laden Sie Jesus in Ihr Leben ein. Er sagt, dass er uns Ruhe geben möchte für unsere Seelen. Und es wird auch von sozusagen dem Himmel davon gesprochen, dass er eine Art Ruhepol sein wird, dass dort perfekte Ruhe in Christus sein wird. Wenn Sie gerne diese Ruhe erleben möchten für Ihre Seelen, nehmen Sie Christus an. Nehmen Sie sein Angebot an. Es ist wirklich das Beste, was Ihnen passieren kann. Zwei Angebote habe ich für Sie heute Abend. Das erste Angebot ist ein kostenloses Buch, was wir Ihnen schenken, wie jeden Abend. Dieses Buch heißt Der bessere Weg und ist von einer Frau geschrieben, die im 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts lebte, von Ellen G. White. Und darin finden Sie in 13 Lektionen aufgeschlüsselt, wie Sie Jesus besser kennenlernen können, wie Sie ihn in Ihr Leben einladen und wie Sie die Möglichkeit haben, Vergebung für Ihre Sünden zu erfahren. Wir haben das heute Abend nur ein bisschen anreißen können. In dem Buch ist es wesentlich ausführlicher. Und das Zweite, was ich Ihnen anbieten möchte, ist, dass Sie an einem Bibelkurs teilnehmen, dass Sie Jesus besser kennenlernen, indem Sie mit uns zusammen die Bibel studieren. Beides finden Sie hinten auf unserem Büchertisch. Auf der einen Seite haben Sie das Buch und auf der anderen Seite ist da eine Liste. Wenn Sie möchten, tragen Sie sich dort ein mit Ihrem Namen und mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und wir kontaktieren Sie dann und machen mit Ihnen Termine aus, wann wir mit Ihnen zusammen die Bibel studieren. Und ich finde, diese Entscheidung lohnt sich. Ich habe sie selbst getroffen vor einigen Jahren. 2008 war meine Taufe. Und seitdem habe ich Jesus in einem richtig, richtig mächtiger Art und Weise erleben dürfen in meinem Leben. Und ich möchte, dass Sie dasselbe auch können. Deswegen laden Sie Jesus in Ihr Leben ein, übergeben Sie Ihr Leben. Und wenn Sie dazu Hilfe brauchen, dann sprechen Sie uns gerne an. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, du bist für uns ans Kreuz gegangen. Du hast für uns all diese Schmach und Schande auf dich genommen. Du hast auf dich genommen, dass du von Menschen beleidigt wurdest, dass du geschlagen wurdest. Und dass du das alles getan hast, damit wir ein befreiteres und besseres Leben führen können. Damit wir aufhören können, gegen dich zu rebellieren und stattdessen dich an unserem Leben arbeiten lassen können. Herr, du hast durch deinen Propheten gesagt, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Das hast du getan. Du hast die Krankheit und die Schmerzen auf dich genommen. Genauso hast du unsere Sünden auf dich genommen und sie getragen und hast uns dadurch die Vergebung möglich gemacht. Herr, ich bitte dich für jeden einzelnen Menschen in diesem Raum. Herr, hilf, dass jeder die Möglichkeit hat, diese Entscheidung zu treffen. Wirke du durch deinen Geist an ihn. Und hilf, dass sie dich in ihr Leben einladen. Ich danke dir für dein Opfer, was du uns gegeben hast, ja, dass du für uns so gelitten hast, damit wir eines Tages mit dir zusammen auf der neuen Erde sein dürfen. Hab Dank für alles, Herr Jesus. Amen. Ich möchte Sie zum morgigen Thema einladen. Es wird leider schon das vorletzte sein. Meinetwegen könnten wir noch eine zweite Woche dranhängen, aber ja, vielleicht machen wir es ein andermal. Ja. Das Thema morgen ist, mit Gott sprechen, geht mein Gebet nur bis zur Decke? Fragezeichen. Wenn Sie das gerne miterleben möchten, dann seien Sie morgen gerne wieder dabei, 19:30 Uhr hier in der Adventgemeinde Riesa. und natürlich auch auf unserer Internetseite www.adventgemeinde-riesa.de, wo Sie die Vorträge sowohl als Livestream jeweils zur Zeit als auch zum Nachhören finden. Und falls Sie einen der Vorträge verpasst haben, nehmen Sie sich gerne eine CD hinten mit. Wir haben die ganzen Vorträge aufgenommen und bieten sie auch ebenfalls als CD an. Ich danke Ihnen vielmals für diesen heutigen Abend, dass Sie da waren, und wünsche Ihnen jetzt einen gesegneten Nachhauseweg und morgen Gottes Segen auch zum Reformationstag.